Hallo, hier ist Anja Schneider. Bevor es losgeht, ein paar Worte in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr euch früher oder später vermutlich fragen, wo ist eigentlich Dr. Motte? Ich habe mit ihm für dieses Projekt ein langes Interview geführt. Vor dem Podcast-Launch und während der ersten Teaser stellte das Team von Rave the Planet und Dr. Motte anscheinend etwas fest, das für Unzufriedenheit sorgte und was wir leider nicht überzeugend genug aus dem Weg räumen konnten. Wir haben ihm und seinem Team daraufhin die erste Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, exklusiv vor Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Zu unserer Überraschung wurde uns daraufhin vorgeworfen, wir hätten eine, Zitat, grundlegende Ablehnung gegenüber der Person Dr. Motte. Alle Interviewaufnahmen von Dr. Motte wurden zurückgezogen. Kurze Zeit später erreichte uns dann eine Nachricht von Westbam, dass er ebenfalls nicht mehr beim Podcast mit dabei sein wollte. Wir waren davon sehr überrascht und können diese Vorwürfe in keiner Weise nachvollziehen. Aber macht euch gleich einfach euer eigenes Bild. Wir finden das sehr schade, respektieren aber selbstverständlich die Entscheidungen der beiden. Die Aussagen des Podcasts haben wir deswegen nicht verändert. Ich werde euch, wenn es um Aussagen von Motte oder Westbam geht, aus meiner Erinnerung der Gespräche erzählen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der aufregenden, verrückten und großartigen Geschichte der Love Parade, an der wir über ein Jahr mit Herzblut und viel Leidenschaft gearbeitet haben und die scheinbar bis heute immer noch für jede Menge Emotionen sorgt. Los geht's! Treffpunkt Wittenbergplatz vom KDW. Samstag, 1. Juli 1989, 18 Uhr. 100, vielleicht 150 junge Leute stehen hier rum. Das Wetter bescheiden. Nieselregen. Die Erwartungshaltung gering. Zumindest bei DJ Tanit.
Das war im Vorfeld gar nicht so als ein wichtiges Event gesehen. Man hat halt gedacht so, ja okay, da gehen wir auf den Kuhdamm, gucken wir, was da passiert so.
Doch da passiert erstmal gar nicht viel. Das Problem? Von denen, die diese Demo organisiert haben, weiß damals keiner, wie das geht, dieses Demonstrieren. Und erst recht nicht, wie man anfängt. Doch dafür gibt es zum Glück die Polizei. Die ist, wie bei jeder ordentlich und offiziell angemeldeten Demo, natürlich auch vor Ort. Die Beamten werden langsam ungeduldig. Der damalige Einsatzleiter der Polizei, Alfons Wörlitz, erinnert an diesen Moment.
Und dann kam dann irgendwann von mir die Frage zum Veranstalter, na wann wollt ihr denn mal langsam los?
Ein Polizist startet die allererste Love Parade. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Was hier so klein und schüchtern und improvisiert begann, würde sich innerhalb von nur 10 Jahren zum Mega-Event entwickeln. Aus 150 Menschen wurden unglaubliche 1,5 Millionen. Die Love Parade entwickelte sich schnell zum Aushängeschild für das neue Berlin der 90er. Bunt, laut, sexy. Deutsch-deutsche Vereinigung im Rhythmus der Beats. Ohne Ost-West-Klischee. Treiber für die Clubs. Kommerzielles Event. Wirtschaftsfaktor. Musikalischer Magnet mit weltweiter Sogwirkung. Die Love Parade bewegte die Hauptstadt in den 90ern. Im Guten und nicht ganz so Guten. Denn da waren der Müll und der ruinierte Tiergarten. Die Drogen. Die desillusionierten Gründerväter und Mütter. Die Hate Parade. Und das Geld. Für viele aber bedeutete die Love Parade vor allem Musik, Feiern und Freiheit. Das reine Glücksgefühl, das wird oft vergessen. In The Story of Love Parade geht es um eben diesen unglaublichen, rauschhaften Aufstieg. Ich übertreibe nicht. Ich habe das meiste davon selber miterlebt. Ich bin Fan. Ich bin Fan der elektronischen Musik und ich feiere die Love Parade, gar keine Frage. Ich habe da wahnsinnig gerne aufgelegt. Den kritischen Blick schaffe ich trotzdem. Denn klar, es gab fast immer Kontroversen. Und ebenso klar, auch der tiefe Fall in den 2000ern muss hier Thema sein. Ebenso wie die Katastrophe von Duisburg und die musikalische Wiederauferstehung. Wie ist diese Parade entstanden? Was hat sie verändert? Und wie hat sie sich selbst verändert? Erst Musikrichtung, dann Jugendbewegung und Mega-Event in einem. Die Geschichte der Love Parade ist die Geschichte eines Siegeszuges und einer Niederlage zugleich. Es ist die Geschichte der Hoffnung, die Welt zu verändern und über den Ausverkauf einer Idee. eine unvergessliche Party und ein unglaublicher Albtraum. Es kommt ganz drauf an, wen du fragst. Denn wenn uns während der Arbeit an diesem Podcast etwas schnell klar wurde, dann, dass es viele und viele gegensätzliche Sichtweisen auf die Love Parade gab und immer noch gibt. Gefeiert, geliebt, gehasst. Ich lade euch hiermit ein, mit mir zusammen die Geschichte der Love Parade zu entdecken. Mit all ihren Höhen, Tiefen und Widersprüchen. Ich bin Anja Schneider. Ich bin DJ und Produzentin aus Berlin. Herzlich willkommen.
The Story of Love Parade, ein Original Podcast von 90s 90s, das Radio für den coolen Sound der 90er.
Wenn sie welchen getrunken hatten, war es vielleicht wirklich eine Schnapsidee. In einer Kneipe hatten Thomas Jensen und Holger Hübner 1989 die Idee für ein Heavy-Metal-Festival. Mithilfe von ein paar Freunden zogen sie das Ding durch. 12 Mark Eintritt. 800 Leute kamen zur ersten Ausgabe des Wacken Open Airs. 1990 war das. Als Bob Geldof im Fernsehen eine BBC-Dokumentation über die Hungersnot in Äthiopien sah, fand er, dass man irgendetwas tun müsse. Aus dem Gefühl an einem Abend vorm TV wird zuerst das Band Aid-Projekt und Do They Know It's Christmas. Und daraus entstand 1985 Live Aid, die Mutter aller Benefizkonzerte, bei dem ca. 1,5 Milliarden Menschen zusahen. Große Ideen fangen klein an. Bei der Love Parade war das nicht anders.
Also ich habe die Idee ausgesprochen, als wir vor so einer Hausparty oder vor einer Acid-Party-Lokalität halt draußen rumstanden und uns ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen gelangweilt haben, weil da war nicht so viel los. Und dann habe ich irgendwie aus so einer Laune heraus gesagt, man müsste mal eine Party auf dem Kudamm machen.
Das ist Miriam Schäffler, Mitorganisatorin der ersten Love Parade. Sie beschreibt hier nicht weniger als ihre Version des sagenumwobenen Geburtsmoments. Sagenumwoben deshalb, weil es dazu gleich mehrere Versionen gibt. Dr. Motte hat mir erzählt, dass er von Berichten über illegale Warehouse-Raves in England inspiriert wurde. Schon seit einigen Wochen hatte er darüber nachgedacht, wie man das nach Deutschland, nach Berlin bringen könnte. Im Gespräch mit mir erinnert er sich an eine Acid-House-Party in Kreuzberg und dass da gar nicht so viel los war und dass sie nachher mit ein paar Leuten irgendwie zusammenstanden. Und dann hatte er plötzlich diese Eingebung. Es machte Klick und dann hatte er die Idee, eine Demo anzumelden. Mit Musik auf kleinen Wagen auf der Straße. Eine Street-Party also. Motte, damals noch ohne selbstverliehenen Doktortitel, stand am Anfang seiner DJ-Karriere. Er legte regelmäßig in der Turbine Rosenheim auf, ein Club in Berlin-Schöneberg, in der Eisenacher Straße, Ecke Rosenheimer. Da habe ich ihn kennengelernt. Bei Wikipedia steht, mit Hilfe seiner damaligen Lebensgefährtin, der US-amerikanischen Multimedia-Künstlerin Danielle De Picciotto, rief er 1989 die Love Parade ins Leben. Eine andere Version besagt, dass Motte und Danielle die Idee zur Love Parade morgens beim Kaffee im Bett hatten. Und in einem Interview erzählt Danielle, dass Motte sie nachts nach dem Club geweckt hatte, als er nach Hause kam, um ihr von der Idee von der Love Parade zu erzählen. DJ Tanit erinnert sich nochmal anders. Da war eine Party oder After Hour, sie hockten zusammen und aus der Gruppe heraus entstand die Idee. Würdest du sagen, hat Motte die Love Parade erfunden?
Nee. Da gibt es ja zig verschiedene Geschichten irgendwie, wie sie erfunden wurde. Und auch wenn sie Motte erfunden hat, dass er sie nicht alleine gefunden, sondern irgendwie schön verbimmelt auf der After Hour sind 3-4 Leute auf die Idee gekommen und Motte, wie immer, das Maskottchen, das ist präsentiert.
Es liegt mir fern, hier einen Streit anzuzetteln. Dass es nach mehreren Jahrzehnten Unschärfe in Erinnerung gibt, klar, geschenkt. Oder wisst ihr noch, was ihr vorletzte Woche Dienstag zum Abendbrot gegessen habt? Eben. Als ich mich mit DJ Westbam darüber unterhalten habe, meinte der auch, dass es verschiedenste Theorien zur Entstehung der Love Parade gibt. Und dass das ja auch gut ist und endgültig gar nicht geklärt werden muss. Und dass er historisch gesehen das so wahrgenommen hat, dass Motte der Erfinder war.
Ob die Love Parade nun also Miriams Idee oder die von Motte oder sogar ein Gemeinschaftsprojekt war, Fakt ist, Motte hat es zu seinem Ding gemacht. Er war von Anfang an der Kopf und die Stimme der Love Parade. Er traf die Entscheidung.
Berlin bleibt das Berlin.
Berlin war in den 80ern keine Stadt wie jede andere. Die Mauer stand noch und teilte die Stadt in Ost und West. Sozialismus und Kapitalismus. Im Westteil der Stadt gab es total viele hässliche Neubauten und Einkaufsstraßen. An anderen Stellen sah es noch so aus, als sei der Zweite Weltkrieg noch gar nicht so lange her. Grau, verrußt. Es gab Leerstand und Verfall. Auf den ersten Blick war das Leben im Westteil der Stadt ganz schön unattraktiv. Eingeschlossen von Mauern, rein und raus ging es nur mit dem Flieger. Oder über diese streng bewachten Transitstrecken durch die ehemalige DDR. Doch das Leben hier bot auch einige große Vorteile. So gab es damals keine Wehrpflicht. In Westdeutschland mussten junge Männer zeitweise bis zu 18 Monate zur Bundeswehr. In Westberlin nicht. Durch das Vier-Mächte-Abkommen durften hier keine deutschen Armeeverbände stationiert werden. Künstler, Schwule und alle, die nicht zur Bundeswehr wollten, die zogen hier hin. Und wer wollte, lebte in den Tag hinein. Mit wenig Geld kam man hier gut über die Runden. Die Regierung wollte die westdeutsche Insel inmitten der DDR attraktiv machen. Verhindern, dass die jungen Leute hier wegziehen. Mit der sogenannten Berlin-Zulage gab es vom Staat nochmal 8% des Bruttogehalts obendrauf. Das muss man sich mal vorstellen. Steuerfrei. Die Mieten waren super günstig und das Leben natürlich auch. Es gab viel Raum für Kreative und Szeneleben. Aber das Wichtigste war, es gab keine Sperrstunde. Morgens in der U-Bahn trafen also Partygänger auf die arbeitende Bevölkerung. Es wurde zwar mal gemeckert, aber insgesamt kam man friedlich miteinander aus. Berlin war ein großes Dorf. In dieser Zeit wurden viele Ideen im Rausch der Nacht geboren und auch wieder vergessen. Miriam hatte damals gedacht, dass es der Love Parade genauso ergehen würde.
Am nächsten Morgen haben mein damaliger Mann und ich uns dann so angeguckt und so gesagt, naja, schöne Idee, aber ja, wird wahrscheinlich nichts draus.
Doch dann war da Dr. Motte. Er wurde zum Treiber der Idee und holte die anderen wieder mit ins Boot. Kurz darauf traf sich das Orga-Team zum ersten Mal zu Hause bei Miriam.
Wir haben dann irgendwie ein paar Leute zusammengetrommelt, die gesagt haben, hey, super, mache ich auch mit. Und dann waren wir so eine Handvoll Leute und haben uns dann ungefähr einmal pro Woche ab so Ende Mai bei uns zu Hause in der Dudenstraße in der Wohnung getroffen und dann haben wir alle auf dem Sofa gesessen und haben dann eben ja überlegt, was müssen wir jetzt machen.
Was man jetzt machen musste, war klar. In meinem Gespräch, das ich mit Dr. Motte geführt habe, erinnerte der sich, dass jeder im Orga-Team etwas konnte. Anlage herbeischaffen, Stromgeneratoren beschaffen und so weiter. Das Problem war nur, neben diesen ganzen praktischen Dingen, mit denen man natürlich vertraut war, gab es dann noch den bürokratischen Teil. Und davon hatte auch echt keiner von ihnen die leiseste Ahnung. Bis auf Miriam. Die arbeitete damals beim Bezirksamt. Damit war sie in Sachen deutscher Behördendschungel also vom Fach.
Computer gab es damals ja auch noch gar nicht. Du hast das alles in irgendwelchen Papierschinken rausgesucht, ne? Oder dich irgendwie per interner Telefonschalte bei den Bullen da irgendwie so durchtelefoniert. Und dann hatte ich das rausgefunden, wo ich das hinschicken muss. Ich habe nur natürlich keine Briefmarke raufgeklebt, sondern ich habe es mit der sogenannten Fachpost, also das ist so eine interne Post aller Berliner Behörden. Da habe ich das reingetan in der Umlaufmappe, ja, weil ich dachte, ach, es macht dann einen besseren Eindruck, wenn das dann gleich so mit interner Fachpost kommt. Und die haben dann auch tatsächlich bei mir angerufen und dann noch
was
ein paar
Sachen
abgefragt.
Die haben gesagt, was wollen Sie denn da machen? Also was ist denn das? Wie war das?
Das war eigentlich ganz harmlos. Ich dachte auch erst, als der sich meldete, da so der Typ, der dafür zuständig war, dann dachte ich, oh Gott, was will der jetzt bloß? Und oh, jetzt was passiert jetzt? Und am Ende verbieten die das und so. Und der wollte aber tatsächlich nur eine Sache wissen, nämlich, kommt der schwarze Block?
Nicht dein Ernst?
Ja, und doch. Ist so. Und und dann habe ich musste genauso lachen wie du. und habe dann gesagt, nee, der schwarze Block, der kommt garantiert nicht. Na, machen Sie sich da keine Sorgen. Mehr wollte der nicht wissen. Dann war das alles geritzt.
Dass die Berliner Polizei so entspannt reagierte, war gar nicht so selbstverständlich. Denn in England, wo diese Rave-Bewegung ja ihre Wurzeln hatte, bewertete man die tanzenden Kids ganz anders. Da galt Techno als Untergang des Abendlandes und der in der Szene weit verbreitete Drogenkonsum als Gefahr für eine ganze Generation. Das Thema wurde in Großbritannien im Laufe der Zeit so groß, dass 1994 sogar ein Gesetz dazu verabschiedet wurde. Der Criminal Justice and Public Order Act. In Großbritannien verboten, in Deutschland bzw. West-Berlin erlaubt. Startklar war die erste Love Parade deswegen noch lange nicht. Denn das völlig unerfahrene Team stellte schnell fest, das ist richtig viel Arbeit. Ein Beispiel. In einer Zeit vor Social Media war es nicht mit irgendeinem Post und einem Bitte alle teilen getan. Die erste Love Parade musste richtig beworben werden. Und so ließ Motte einfach das erste Plakat von seinem Mitbewohner Christian Kolbe designen.
Der hat gesagt, er macht jetzt eine Veranstaltung, macht einen Umzug mit Karnevalswagen, so habe ich es verstanden. Und er braucht ein Plakat und dann haben wir uns mal hingesetzt, eine halbe Stunde haben das mit Herzchen und Logos gespielt und dann fand er es toll, haben das ausgedruckt und dann hat das kopiert.
Auf dem fertigen Plakat stand IG Pump Up Berlin präsentiert. The Worldwide Party People Day, Love Parade. This year and forever. Das Ganze in den Druck zu geben, ein überschaubarer Aufwand. Es zu verteilen hingegen, ein Riesen-Act. Sie klebten 2000 Plakate, verteilten 4000 Flyer. Gemessen an der Zahl der 150 Teilnehmer, eigentlich keine sonderlich erfolgreiche Werbekampagne. Und je näher das Datum der ersten Parade rückte, desto mehr Arbeit wurde es. Miriam schrieb damals Tagebuch.
Irgendwie kommt man zu gar nichts mehr. Seit wir die Idee mit der Hausdemo auf dem Kudamm hatten, sind wir nur noch am Rotieren und schlafen kaum. Es wächst sich immer mehr aus und wird garantiert geil.
Immer wieder gab es neue Herausforderungen. Am Tag vor der Parade rief Miriam nochmal bei der Polizei an. Da erfuhr sie, dass sie nicht nur Ordner für die Veranstaltung brauchten, sondern auch, dass sie kenntlich gemacht werden müssen.
Ja, dann habe ich mir irgendwie so ein altes Bettlaken geschnappt, so ein halb zerschlissenes. Hab das irgendwie so in Streifen gerissen und hab mit dem Edding dann Ordner überall raufgeschrieben und ein Smiley raufgemalt.
Und dann ist er endlich gekommen. Der 1. Juli 1989. Westbam hat mir erzählt, dass er mit der U-Bahn zum Wittenbergplatz gefahren ist. Und dass er nach dem Aussteigen erstmal gedacht hat, hä, wo ist denn jetzt hier die Love Parade? Und dann entdeckte er an einer Bushaltestelle ein verlorenes Häufchen, die ein bisschen danach aussahen, mit Basecaps und bunten T-Shirts. Und da dachte er dann, das muss es wohl sein. Die Neugierigen, die sich am Wittenbergplatz versammelt haben, wirken eher schüchtern und zurückhaltend. Und das hat einen nachvollziehbaren Grund. Sich nachts im Club auf der Tanzfläche unter Stroboskopen und mit Gleichgesinnten gehen zu lassen, das ist allen total vertraut. Aber draußen und bei Tageslicht? Die West-Berliner Szene war überschaubar. Die Anzahl der Clubs ebenso. Aber natürlich gab es für jeden Geschmack die passende Location. Einer, der hier sehr regelmäßig unterwegs war, DJ und Moderator George Zamponidis. Er geht damals zum Beispiel ins Far-Out.
Das Far-Out war sehr, sehr schön. Das war hell ausgeleuchtet. Es gab keine Lasershow oder irgendwas. Die haben ja, also viele haben barfuß getanzt im Far-Out. Das war schon irre. Und auch schön war das Linientreu. Das Linientreu in der Budapester Straße war deswegen interessant, weil da trafen sich alle. Da hast du die eher Popper-Typen gesehen, New Wafer, teilweise auch, sag mal, softe Punker. Weil dieser New Wave-Sound, der auch sehr tanzbar war, der hat die alle so vereint. Ne? Da lief also so New Order rauf und runter. Wobei man sagen muss, Punker waren viel in der Stadt und da gab es ja auch das Rocket. Und da gab es dann auch immer eben die die ganz harten Partys. Pogo getanzt, Luftgitarre, da ging es richtig ab, da war ich eher selten.
Und dann war da noch das heilige Metropol am Neulendorfplatz. Hier feierte die Gay-Community zu High Energy. Ein Sound, der sich durch schnellere, discoide Beats mit Funk-Einflüssen auszeichnet. Musik, die damals schon den Weg Richtung Techno weist. Die echte Techno-Szene hingegen war vermutlich damals nur so ein paar hundert Leute groß. Sie trafen sich im Fischlabor im Stadtteil Schöneberg. Das Sprachrohr der damaligen Szene, die Radiomoderatorin Monika Dietl. Miriam Schäffler erinnert sich.
Also Monika Dietl war für uns so praktisch die Musikikone des Radios.
Sie hatte damals jeden Samstag auf SFB2 ihre eigene Sendung, SF Beat. Techno spielte sie wirklich als eine der allerersten. Wichtig war aber nicht nur, was sie auflegte, sondern auch, was sie sagte. Sie war die öffentliche Stimme des Undergrounds.
Hat uns dann unter anderem immer mitgeteilt, ob das UFO gelandet ist.
Das UFO war damals neben dem Fischlabor der zweite wichtige Club für die Szene. Und er war illegal.
Es hieß dann immer, wenn es gelandet war, geil, ist noch nicht hochgegangen, können wir wieder hingehen. Ne? So. Monika Dietl war unser Facebook.
Einer der Betreiber des UFOs war Dimitri Hegemann. Er erinnert sich an ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel mit den Berliner Behörden und der Berliner Polizei.
Als sie kamen, war alles still. Oder wir fanden den Zugang nicht. Das war auch wirklich sehr aufregend. Zum UFO gab es drei Zugänge. Irgendwie direkt durch die Galerie oder über den Kellereingang oder über ein Hinterhaus von einer Seitenstraße. Dann stand auch immer so ein Agent im Lohnmantel, also jemand von uns. Und checkte die Leute, die kamen. Und als es so laut wurde und die Nachbarn sich beschwerten, dann kam auch die Polizei hin und wieder.
Club bedeutete nicht eine gediegene Bar, ein ausgetüfteltes Soundsystem, komplexe Lichteffekte und Laser und einladende Sitzecken. Nee, eine Musikanlage, ein ordentliches DJ-Pult, bisschen Licht und dann gab's dann noch irgendwo eine zusammengeschusterte Bar. Das war's. Das UFO war noch eine Spur härter. Auch George hat da gefeiert.
Du bist in der Köpenicker Straße dort im Erdgeschoss eines runtergekommenen Hauses gewesen. Und dann dachtest du, okay, wo ist hier das UFO? Nein, es geht noch tiefer abwärts. Da kam dann in dem Loch am Boden dir Strobolicht entgegen, ganz laute Beats. Und du bist eine schmale Holzhühnerleiter da runtergeklettert, um in diesen Club anzukommen. Wenn du unten angekommen bist, neblig, rauchig, der Beat war mega laut. Und die Location selbst war so karg, Mauern unverputzt, der Schweiß tropfte von der niedrigen Decke runter. Eine Bar wurde mehr oder weniger provisorisch irgendwo in die Ecke rangebastelt aus Holz. Ja, und irgendwo legte hinten der DJ auf. Also da war nichts gemacht. Nichts mit Lounge, nichts mit gemütlicher Ecke oder Garderobe oder irgendwas. Das war Keller pur. Just slaves to the rave.
Ähnlich einfach wie die Clubs damals war auch die erste Love Parade in Sachen Musikbeschallung aufgestellt. Denn irgendwann kamen drei Wagen zum Wittenbergplatz. Also nicht aufwendig geschmückte riesengroße Floats oder Trucks, sondern Wagen, Autos. Ein Transporter, ein VW-Bus und ein kleiner Lieferwagen. Die Kassetten oder Tapes kamen von Dr. Motte, Westbam, Kid Paul und Johnson. Und dann, nach all den Wochen der Vorbereitung, des Organisierens, des Bewerbens, dann war es endlich soweit. Am Ende, ausgelöst durch die Polizei, starteten sie gleichzeitig die Tapes per Handzeichen. 3, 2, 1 und dann ging sie los. Die allererste Love Parade.
monkey see, monkey do. Tell me what I do, monkey see, monkey do. Tell me what I do, monkey see, monkey do.
Die ersten Meter fühlten sich noch seltsam an. Laufen und tanzen zugleich, das ist ungewohnt. Klar, als offiziell angemeldete Demo mit Polizeibegleitung am helllichten Tag auf West-Berlins Shoppingstraße Number One. Das ist für alle Neuland. Fremdes Terrain. Doch es ist auch ein Statement. Ein Ausdruck von Selbstbewusstsein. Musiker und Produzent Mark Reeder ist mit dabei.
Es hat geregnet, aber das war eigentlich egal.
Denn mit jedem Schritt, den sie weitergehen und feiern, steigt die Stimmung. Und das Gefühl, dass sie hier genau richtig sind. Miriam Schäffler.
Also da sind Leute teilweise richtig so beglückt auf den Wagen gesprungen und haben die PA umarmt, ne, so.
Die Strecke führt sie bis zum Adenauerplatz. Gut 2,5 Kilometer sind das. Und danach wieder zurück. Während sie feiern, kommen spontan Leute dazu, reihen sich ein, tanzen einfach mit. Auch Szenekenner George Zamponidis ist damals rein zufällig, genau zu dieser Zeit, auf Shoppingtour am Kudamm.
Und da haben wir die auch schon da kommen sehen. Wir sind dann auch mitgelaufen und ja, wir hatten allerdings auch schon ein bisschen was gekauft. Wir sind einfach mit der Tüte in der Hand da mitgelaufen, haben ein bisschen abgetanzt und haben uns dann Ecke Joachimsthaler wieder ausgeklinkt, weil ich noch da in einen Laden wollte.
Der Berliner an sich steht eher ungläubig am Straßenrand und schaut zu. Mark Reeder erinnert sich noch an einen ganz bestimmten Moment.
Ich erinnere mich ganz deutlich, da stand ein so ein alter Mann an der Ecke von der Passanstraße oder so und er guckt uns an und macht so dieses Handbewegung so vor seinem Gesicht, so wie man sagt, so bescheuert. Ne? Ihr seid also bescheuert, was ist das? Und ich dachte mir, so ein Mensch kann sich überhaupt nicht vorstellen, gerade was wir jetzt in diesem Moment fühlen und erleben.
Ein Haufen Leute haben eine Menge Spaß. Was willst du mehr? Wobei, eine offiziell angemeldete Demo braucht natürlich auch ein Motto. Das der ersten Love Parade lautet legendär Friede, Freude, Eierkuchen. Motte erklärt es so. Frieden für Abrüstung, Freude für Musik als Mittel der Verständigung und Eierkuchen dann für die gerechte Nahrungsmittelverteilung. Dass diese Parade kein einmaliges Event sein würde, das war nicht nur Miriam schnell klar. Sie schrieb in ihr Tagebuch.
Oh yeah, es ist geschafft. Die Demo war ein voller Erfolg. Es waren circa 200 Leute da. Und die haben getanzt wie verrückt und sich auch vom Regen nicht stören lassen. Also, nächstes Jahr wieder.
Genauso wussten auch Dr. Motte oder Mark Reeder, dass das wiederholt werden musste. Da gab es keine Diskussion.
Ich habe alle meine Freunde gesagt, das musst du nächstes Jahr mitkommen. Ein Tag auf die Straße tanzen zur Musik, die man mag und so. Und einfach nur, es war einfach day off. Ne? Das war so ein befreiendes Gefühl. Und ich wollte, dass alle mitmachen.
Selbst DJ Tanit, der den Hype um die Love Parade insgesamt eher kritisch betrachtet, war klar, dass es weitergehen würde.
Und falls er abends, aber nachdem er das gesehen hatte, wie es auf dem Kudamm war, fand ich es dann doch okay. Und da war eigentlich schon klar, ja okay, das versuchen wir nächstes Jahr nochmal.
Am Ende war sogar der Einsatzleiter der Polizei zufrieden.
Das ist eine Versammlung gewesen, die nur einen einzigen Punkt hatte, sie lief. Völlig problemlos. Völlig problemlos.
Auch das war im West-Berlin der 80er gar nicht so selbstverständlich. Klar, natürlich musste Miriam Schäffler lachen, als die Polizei wissen wollte, ob der schwarze Block erwartet wird. Also der gewaltbereite Teil der linken Szene. Aus Sicht der Polizei war die Frage sehr berechtigt. Für Demonstrationen und Proteste gab es in den 80ern genug Themen. Und gerade in Berlin blieben Demos damals gerne auch mal nicht friedlich. Schon Anfang des Jahrzehnts kam es wegen Hausbesetzungen zu regelrechten Straßenschlachten. Als 1982 der damalige US-Präsident Ronald Reagan Berlin besuchte, herrschten rund um den Neulendorfplatz mehrere Tage bürgerkriegsähnliche Zustände. Und dann waren da natürlich die Randale rund um den 1. Mai, die Ende der 80er einen Höhepunkt erlebten. Brennende Autos, Barrikaden und Straßenschlachten. Da bildete die Love Parade einen friedlichen Gegenpol. Nur ein Jahr später würde vieles anders sein. Zum Beispiel, dass Miriam mit der Organisation der Love Parade nichts mehr zu tun haben würde. Und das nicht, weil sie keine Lust mehr hatte.
Und dann hat er nur gesagt so, ach ja, ich organisiere das schon und ich brauche keine Hilfe.
Und zwischen Parade 1 und 2 geschah noch etwas. Der Mauerfall. Er würde für die Love Parade alles, aber auch wirklich alles verändern.
Ohne diesen Mauerfall wäre das nicht so passiert. Wäre Techno heute vielleicht irgendwie so eine Randnische irgendwo in Vergessenheit geraten.
Das nächste Mal bei The Story of Love Parade. The Story of Love Parade ist ein 1990s Original Podcast mit mir, Anja Schneider. Autor dieser Folge, Clemens Bocholt. Produktion, Alexander Brest. Teilt den Podcast auf Facebook und Insta mit euren Freunden. Gebt uns Feedback und eure Love Parade-Erinnerung per Mail an loveparade@90s90s.de, in der kostenlosen 90s90s App oder auf 90s90s.de. Da gibt's auch mehr Hintergrundinfos, Videos und Fotos zur Love Parade.
The Story of Love Parade, ein 90s-90s Original Podcast. Die Musik der Love Parade hört ihr 24/7 in einem eigenen Radio. 90s-90s Love Parade. Jetzt entdecken in der App und im Web. 90s90s.de